Herzlich willkommen zum Good News for You Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo, liebe Good News for You Community. Wir haben euch heute in eine kleine Kapelle, die St. Katharina Kapelle in Reichenbach im Landkreis Cham in der Oberpfalz entführt. Es ist eine ganz besondere Kapelle, auf die kommen wir noch zu sprechen. Doch dazu möchte ich euch erst meinen Gast, Gerhard Johann Reisinger, vorstellen. Er hat einmal von sich gesagt, ich spreche Bayerisch und Englisch, Hochdeutsch kann ich nicht. Er spricht jedoch Gott sei Dank ein Bayerisch, das man gut verstehen kann. Gerhard Reisinger hat schon jede Menge bewegtes Leben hinter sich. Ich vermute einmal, sein außergewöhnlichstes Projekt war 2018 eine Pilgerreise zu Fuß von Schwandorf nach Rom. Das sind gut über 1000 Kilometer. Er hat dazu ein Buch geschrieben, das heißt, es führen viele Wege nach Rom. Einer davon ist meiner. Und über diesen, seinen Weg wollen wir uns jetzt unterhalten. Ich möchte aber gerne mit dieser Kapelle hier anfangen. Es ist eine ganz besondere Kapelle, die es ohne dich und deine Familie nicht gäbe. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Hallo lieber Gerhard, magst du uns kurz erzählen, wie es zu dieser Kapelle kam?
Ich sollte das erste Mal danke für das Gespräch oder das Interview. Hat mich gefreut, dass du gekommen bist. Und mit der Kapelle, ja, vor 25 Jahren ist eine meiner Töchter schwer erkrankt. Und dann habe ich versprochen, eine Kapelle zu bauen. Und die Tochter ist wieder sehr gesund worden. Das war alles in Ordnung gegeben und dann habe ich die Kapelle gebaut.
Es ging, was ich gesehen habe hier bei der Gedenktafel, sogar ziemlich schnell. Ihr habt gar nicht so lange gebraucht, um diese hübsche Kapelle da zu bauen.
1300 Arbeitsstunden in der Familie. Haben die gebaut und fast, wenn alle reingehen, die reingehen wollen, haben wir schon mal 45 Leute da gehabt.
Boah, ja, nicht schlecht. Du hast eine große Familie, wahrscheinlich war es auch deswegen möglich. Vielleicht magst du dich vorstellen, du hast mehrere Kinder, du hast eine wunderbare Frau und du bist auch beruflich sehr erfolgreich.
Ja, also wie gesagt, ich bin der Gerhard Johann Reisinger. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, seit 34 Jahren verheiratet mit meiner Frau Gisela. Wir haben gemeinsam 5 Kinder und seit einem Jahr bin ich auch ein stolzer Großvater.
Beruflich hast du auch einiges auf die Wege gestellt. Ich glaube, das ist ganz interessant zu wissen, was du da machst, denn das war ja auch nicht ganz unerheblich für deine Pilgerreise.
Ja, ich beruflich bin ich seit 27 Jahren auch als Bauleiter oder Oberbauleiter unterwegs.
Und was baut ihr da so?
Kliniken, Flughäfen.
Also so richtig große Projekte.
Richtig große Projekte. Und unser Büro ist da für die Bauleitung und das Projektmanagement mit dabei. Und seit 7 Jahren leitet meine Tochter Christina das Unternehmen.
Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben ja doch ein bisschen gebraucht, um einen Tag zu finden, an dem wir beide Zeit haben. Und was kommt heraus? Der 15. August, der Tag anlässlich Maria Himmelfahrt. Bei uns in Deutschland ist das nur im Saarland und in einigen bayerischen Gemeinden, wo die Katholikinnen und Katholiken in der Überzahl sind, ein Feiertag. In Italien ist das anders. Da nennt man diesen Tag Ferragosto und er zählt zu den wichtigsten kirchlichen und familiären Feiertagen. Vor 2 Jahren warst du unterwegs, hast du ziemlich genau die Hälfte deiner Pilgerreise gerade hinter dir gehabt. Erinnerst du dich noch, wo du an Maria Himmelfahrt warst?
Du erinnerst mich sogar sehr genau. Und zwar war ich da in der Früh bei der Frühmesse im Kapuzinerkloster in Brixen. Und da hat mir sehr imponiert, dass ein Pater während der Kommunion das Ave Maria am Cello gespielt hat. Also war in der Früh um 6 Uhr ein Traum.
Nur für dich?
nur für mich.
Oh.
Und dann haben die auch mir noch, auch natürlich meinen Bürgerausweis, meinen Timbrum, meinen Stempel. Und dann hat er mir vom Garten, Klostergarten, noch frische Äpfel mitgegeben. Und die haben gut geschmeckt. Vor allen Dingen als Bürger hat man immer ein wenig Hunger. Mhm. Gehört mir dazu.
Was verbraucht man denn da so an Kalorien pro Tag? Das ist ja jede Menge wahrscheinlich.
Um das hat mich überhaupt nicht gekümmert, weil für Kalorien. Das hat mich, ich sollte auch nicht interessiert. Das war so, wenn ich Hunger gehabt habe, gegessen, wenn ich durchgehört habe, getrunken. Und wenn ich mitgekriegt habe, habe ich geschlafen. Also, es hat sich nichts an irgendwelche Regeln gehalten.
Fragen, die sich bei so einer besonderen Reise einfach in Luft auflösen, die sind einfach nicht relevant.
Genau. Mhm. Was natürlich auch noch wichtig war, ist, in Barbian bin ich dann an der Kirche vorbei und haben die Damen, das war jetzt bei uns in Deutschland, in Bayern, was üblich ist, verkaufen die Frauen vom Frauenbund Kräuterburschen. Mhm. Und die Damen vom Frauenbund in Barbian, die haben mir so einen Kräuterburschen geschenkt und haben mir auch wunderschönen am Rucksack festgemacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die mir geschenkt haben, weil er besonders schön zum Rucksack passt, sondern vielleicht, weil der Duft der Kräuter doch mehr meinen Körpergeruch überdeckt hat. Also wenn man pilgert, ist man dann halt angewiesen, die Reinigung war meiner Kleidung oder mich selber war die Kernseife.
Und wenn man nicht immer regelmäßig unter eine Dusche kommt, dann
hat man den Pilgergeruch.
Ja, den Pilgergeruch. Heißt es so?
Ich weiß es nicht, aber das kann ich mir so vorstellen, also nur so vorstellen. Mhm.
Aber du hast dich selber schon immer noch riechen können?
Ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, stumpf mal ab.
Okay. Lass uns bitte nochmal zur Mutter Gottes zurückkommen, nachdem wir uns heute schon an Mariä Himmelfahrt über diese ganz besondere Reise unterhalten. War sie dir eine wichtige Begleiterin auf diesem Weg?
Ich denke schon. Und ich denke auch, dass meine Frau ist eine große Maria-Verehrerin. Ich glaube schon, dass sie mir Maria zur Seite gestellt hat. Auch mein Bürgersegen durch unseren Pfarrvikar Stephen Arnon. Er hat ja auch mir die Mutter Gottes zur Seite gestellt, um mich auch meinen Bürgerweg zu beschützen. Mhm.
Und du hast einmal erzählt, dass die Heilige Mutter Gottes Maria in Italien noch einmal wahrscheinlich ganz anders verehrt wird als bei uns, wenn das so ein großer Feiertag ist. Was hast du da erlebt?
Ich war darunter auf meinem Bürgerweg, habe ich 80 Kirchen besucht.
80?
80 Kirchen. Und von den 80 Kirchen war ich 17 Mal bei der Heiligen Messe mit dabei. Und mir ist aufgefallen, immer bei den italienischen Kirchen, beim Eingang rechts oder links, ist immer ein Marienaltar, eine Marienstatue mit Kerzen davor. Mhm. Und die italienischen Frauen, die Männer weniger, aber die italienischen Frauen, wenn die Kirchen betreten haben, die haben ihr Kopftuch aufgesetzt. Die sind an den Marienaltar gegangen, haben eine Kerze angezündet und sind dann erst in die Kirche reingegangen. Mhm. Das hat mich schon bewegt und mich hat auch das bewegt, weil die italienischen Frauen, oder die älteren italienischen Frauen, die Mama, ohne Kopftuch geht nichts. Mhm. Also es ist ein Kopftuch, wenn man so, sich vorstellt, so eine schöne, gehäkelte Tücher.
Ja, ja. Das kennt man ja aus anderen Religionen auch. Ich habe mal erfahren, dass so die strenggläubigen jüdischen Frauen, man meint vielleicht, es sind ihre eigenen Haare, aber die tragen oft eine Perücke, also eine Art Kopfbedeckung, auch als Ehrerbietung Gott gegenüber. Und bei den muslimischen Frauen kennt man das ja auch. Und das gibt es in der katholischen Kirche dann schon auch noch, also zumindest bei der älteren Generation.
Sicher.
Mhm. Nochmal zurück zum Anfang. Wann hast du beschlossen, diese Pilgerreise zu machen? Also was gab da den Anstoß dazu?
zu meinem 40. Geburtstag haben wir vorgenommen, bis ich 50 bin, gehe ich in Etappen von Schwandorf nach Santiago de Compostela. Und ich bin ja zwei Etappen dann gegangen und dann habe ich mir als Alltagsgeschäft wieder eingeholt. Wenig Zeit, keine Freiräume. Hab's verschoben, bis ich dann kurz nach meinem 50. Geburtstag drei Herzstillstände hatte und ins Krankenhaus musste. Und im Krankenhaus ist mir eigentlich so, wenn ich wieder gesund werde und dann möchte ich nach Rom gehen, zu meiner Kirche. Und ein paar Jahre später habe ich wieder einen Check gehabt im Krankenhaus und da war alles gut. Ich habe mir dann meine Baustelle noch abgeschlossen und dann sagt meine Tochter, Christina, wusste von meinem Traum, dass ich nach Rom gehen will, hat bloß gesagt zu mir, Papa, jetzt ist Zeit, geh.
Zeit, dein Versprechen einzulösen.
Ja, jetzt ist Zeit, geh. Die nächsten Baustellen verschieben sich, du hast Zeit. Und dann habe ich innerhalb von 4 Wochen mir einen Rucksack gesagt, ungefähr die Route, einen Bürgerausweis und am 6. August in der Früh um 4 Uhr bin ich losmarschiert. Ohne zu wissen, was auf mich alles zukommt.
Mir fällt auf, dass immer, wenn du für etwas in deinem Leben besonders dankbar sein konntest, hast du ein großes Versprechen eingelöst. Erst die Kapelle hier für deine Tochter und jetzt die Pilgerreise als Dankeschön, dass du diese 3 Herzstillstände überlebt hast.
Naja, das waren nicht nur die 3 Herzstillstände.
Aha.
Ja. Was ich alles in meinem Leben geschäftlich und was mir so alles auf mich zugekommen ist, dass ich das überhaupt überstanden habe. Mit Hindernissen, mit haarsträubenden Hindernissen. Liebe Gott, wird man da mit Sicherheit nicht einen Schutzengel zur Seite gestellt haben, sondern manchmal ein ganzes Heer.
Es ist also da ganz, ganz viel zusammengekommen und es hat dann einfach gepasst, jetzt gehe ich nach Rom.
Also, ich habe tatsächlich also gesagt, auf Bayerisch, ich hau ab. Jetzt ist es soweit.
Ein bisschen wie der H.P. Kerpeling, ich bin dann mal weg.
Ja, so ungefähr.
Wahrscheinlich. Nach Rom geht kaum jemand. Also man hört immer vom Jakobsweg und den verschiedenen Abschnitten, da begeben sich ganz viele Leute auf diesen Weg. Aber du, hat sich im Nachhinein anscheinend herausgestellt, bist der erste Pilger aus Deutschland, der zu Fuß diesen Weg nach Rom alleine gegangen ist.
Ich habe den Pilgerausweis angefordert und dann haben die gesagt, Santiago de Compostela, so in Linie. Rom. Rom. Ja, Rom. Sicher, Rom. Zu Fuß, ja. Unglaublich noch, Telefon. Ja, sie schicken mir den Ausweis zu. Haben sie Rom als Fuß, den Bürgerausweis. Es gibt eigentlich nicht so viele Quellen, also einen Bürgerweg nach Rom. Also verschwand auf aus, wieso nicht? Sondern da gibt es einen Bürgerweg, aber ein bisschen recherchiert. Der geht über London, kommt dann irgendwo Schweiz, Innsbruck, dort die Richtung rein und geht dann runter nach Rom und für die Kreuzfahrer. Die sind dann ins Heilige Land. Und da habe ich ja tatsächlich noch kurz vor Rom einen so einen alten Kreuzritterweg gefunden, rein zufällig. Und dann bin ich halt einfach gegangen. Ich habe mir den Weg gesucht, habe mir die Stationen zuvor angeschaut, also so weit kannst du gehen. Aber nach dem zweiten, dritten Tag war klar, der Weg schreibt sich selber. Und ich habe nicht mehr, einfach gar nicht mehr gedacht, heute musst du da sein, kommst an, ist recht, kommst nicht an, dann kommst du morgen an.
Das bedeutet, der Weg, der ist das erste Mal so von dir gegangen worden. Das ist komplett neu.
Das ist komplett neu.
Dann hat es wahrscheinlich so sollen sein. Über 1062 Kilometer in 30 Tagen zu Fuß. Fragt man sich da zu Beginn nicht, ob man das überhaupt schafft und nicht vielleicht doch ein bisschen unter, sagen wir mal, Größenwahn leidet?
Ich soll dich vorausschicken für deine Zuhörer. Ich bin Raucher. Übergewichtig. Also ich bin jenseits der 100.000 Gramm, weit jenseits. Unsportlich. Eigentlich verrückt, dass man sowas geht. Ich habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt und wenn ich bis nach Innsbruck komme, dann habe ich schon was gewonnen. Und dann war ich in Innsbruck, gut, bis am Brenner geht es noch. Und weil ich am Brenner gestanden bin, denke ich, ja, jetzt geht es bergab. Schön, bis Verona. Verona ist gut die Hälfte, da hörst du auf. Und dann machst du das nächste Jahr weiter. Und dann sehe ich in Verona. In der Kathedrale ist aus. Da ist mir so durch den Kopf geschossen. So. Und jetzt geht es durch, egal, und wenn die halt einfällt. Ich habe Schmerzen gehabt, ich habe Krämpfe gehabt in den Beinen. Keine Blasen, nicht eine.
Da hast du ein gutes Rezept, das kannst du vielleicht dann auch noch erzählen.
Und dann bin ich so runtergekommen. Aber ist, richtig glaubt habe ich nicht.
Ja, es ist wahrscheinlich so, es ist ja mit vielen großen Projekten so, von denen man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie man das schafft, wirklich auch hier Schritt für Schritt und dann gucken, was ist der nächste Schritt.
Vielleicht ist, liegt es an mir, an einem Bauleiter oder Oberleiter, der Terminpläne hat nicht enttaktet. Eigentlich habe ich schon geglaubt, ich könnte das so machen. Furchtbare Irrtum.
Furchtbare Irrtum?
Das kann man nicht. Ein Pilgerweg kann man nicht planen, kann man nicht einteilen. Man geht oder man geht nicht. Also mir ist so gegangen. Also, da ist nichts mehr mit Planung gewesen. Wo ist Süden? Das ist die Richtung. Und wenn dann das GPS ausfällt am Handy und du Nebel hast und dann rennst du schon mal 20 Kilometer in die falsche Richtung, weil du überhaupt keine Orientierung mehr hast. Also ich bin auch abseits jeder Weg gegangen.
Dann spielt der Glaube doch eine Rolle, wenn man eine Pilgerreise macht. Wie schafft man das dann so? Weil jeder normale Mensch würde sagen, ja, ich gebe auf oder wie soll ich denn das jemals hinbekommen? Man sucht sich ja dann irgendwie Hilfsmittel. Wie komme ich weiter?
Hilfsmittel? Ja, ich habe das einmal so. Hilfsmittel war für mich. Ich habe an meine Familie gedacht, ich habe an mein Leben gedacht. Ich war ja mit mir ganz alleine. Was hast du richtig gemacht? Was hast du falsch gemacht? Dass ich das wieder so mache. Im Endeffekt hat es mich schon so weit gebracht, dass ich eigentlich so viel, was im Leben auch nicht so richtig gelaufen ist für mich, ich darf mein Leben nicht mehr tauschen wollen. Es ist alles gut, so wie es ist.
Weil das, was dann folgt, nicht hätte folgen können?
Vermutlich. Es ist immer, wenn man, ich habe oft das in meinem Leben erlebt, dass ich stur in die Richtung gegangen bin und es nicht geklappt hat, dann war ich irgendwie sauer oder frustriert. Das passiert immer, es hat nicht sollen sein. Dann tut sich eine andere Tür auf. Ist so.
Erinnerst du dich an einen Moment, in dem du so richtig die Hoffnung verloren hattest und gar nicht mehr weiter gewusst hast? Vielleicht war das diese Nebelsituation ohne GPS. Was ist in dem Moment passiert? Was hat dich diesen Moment überwinden lassen?
Das war nicht einmal der Nebel. Also, dass ich den Nebel überwunden habe, das war schon ganz einfach. Ich habe in Regensburg meinen Administrator angerufen und habe zu ihm gesagt, mein GPS funktioniert nicht mehr. Den habe ich in der Früh um 5 Uhr aus dem Bett geschmissen. 10 Minuten später ruft er an, sagt, ich kümmere mich darum. Eine Stunde später läuft mein GPS wieder. Und warum? Weil ich vergessen hatte, ein Update zu schalten für die italienische Telekom. Das hat er für mich gemacht, er hat das auch für mich bezahlt. Und dann hatte ich das GPS und dann war die Sonne da. Dann hatte ich sowieso wieder meine Richtung. Aber da kommt man schon ein bisschen in Panik. Aber so richtig weh, von Florenz nach St. Donatus, geht es durch Millionen von Olivenbäumen durch. Ich bin steil bergauf bei 36 bis 38 Grad Hitze.
Na wunderbar.
Mhm. Ich schaffe das immer, ganz allein. Und dann habe ich eigentlich, weil ich nach Haltädien gegangen bin und unser Pilgerbischof damals, der Karl Flügel, da wenn es richtig schlecht gewesen ist, Regen oder sonst was, da hat er gesagt, hilft bloß eins, Rosenkranz beten und Marienlieder singen.
Rosenkranz beten und?
Marienlieder singen.
Marienlieder singen, das ist also, dir da wieder eingefallen.
Also habe ich meinen Rosenkranz raus und habe einen Rosenkranz gegliedert. Jetzt weiß ich genau, ein Rosenkranzgebet dauert 2,7 Kilometer. Und noch drei, vier Marienlieder drauf. Und dann war ich am Ort.
Hat dich die Mutter Gottes doch begleitet und beschützt?
Du musst abschalten. Das, du schaltest so ab. Und mir ist, was ist noch schlimm, ist, ich habe kein Wasser mehr gehabt. Auch Leichtsinn. Und das war das einzige Mal, dass ich zu wenig Wasser dabei gehabt habe. Das einzige Mal.
Das lernt man.
Aber das, das lernt man dann und man meditiert dann so dahin, dass ich dann, ich bin immer schneller gegangen, habe aber nicht mehr gemerkt, dass ich erst, ich habe dann auf einmal realisiert, hey, du bist ja schon 25 Kilometer unterwegs, du bist ja schon weiter bei den Tageszeiten. Ah, es geht noch, du magst nur mal 15. So im Schnitt bin ich 35 Kilometer pro Tag gegangen, einmal 45 und einmal 64. Muss ich aber abladen, dann bin ich beim Gehen eingeschlafen und in den Bach gefallen.
Beim Gehen eingeschlafen und in einen Bach gefallen?
Ja.
Was alles möglich ist.
Und Bachmann bin ich im Bach, Gott sei Dank hatte ich bloß 10 cm gehabt.
Da hättest du ertrinken
aber
können.
Aber im Schlaf, da war es Bach, weil ich, mal, ich bin in den See gefallen. Mhm. Hat er gesagt, dann komplett nass.
Mhm. Was denkt man sich dann da, wenn man aufwacht und feststellt, oh, was ist mir denn passiert und jetzt ist das noch so gut ausgegangen?
Man erschreckt. Und dann wird es ganz banal. Du ziehst dich aus, trocknest deine Sachen, machst es sauber und dann ziehst dich wieder an und gehst weiter. so einfach.
Du hattest viele besondere Begegnungen auf deinem Weg, wie du in deinem Buch erzählst. Du selber hast in Menschen etwas ausgelöst. Mir ist insbesondere eine Begegnung mit einer Frau in Erinnerung, die sehr verbittert war, sehr traurig war, der Kirche auch den Rücken zugewandt hat, den Glauben verloren hatte, mit Pilgern nichts am Hut hatte. Da hat sich ganz was Großes ereignet. Und es gab aber auch Menschen, die dich in Erstaunen versetzt haben. Vielleicht magst du da jeweils ein Beispiel erzählen. Vielleicht auch das mit dieser Frau. Also weil das, glaube ich, war schon etwas ganz Besonderes.
Das, was mich in Erstaunen versetzt hat, das war eigentlich die Geschichte, das war schon fast, ja, ich denke mal, das war kurz verloren, 100 Kilometer verloren, 150 Kilometer verloren. Ich war den ganzen Tag unterwegs und ich habe nichts zum Essen gehabt mehr, gar nichts mehr. Und dann bin ich also im Garten zusammengesessen, zusammengesunken, der nächste Ort ist noch 10 Kilometer und war richtig fertig und sitze da mit meinem Pilgerstab und mit meinem Rucksack und mit meinem Brustkreuz. Geht eine Frau von mir vorbei. Alte Dame bekreuzigt sich, geht ein Stück weiter, dreht sich um und sagt, passt, wenn Deutsch zu mir, also besser als ich Deutsch spreche, ob ich Hunger habe. So, ja, ich soll mal sitzen bleiben. Nach einer halben Stunde kommt die mit Weißbrot. In Olivenöl getränkt, das beste Weißbrot, das beste Olivenöl. Und ich habe das so schnell gegessen, weil mir so gekommen hat. Dann hat es mir so geschaut und sagt, ja, es reicht wohl nicht, komm mal mit. Dann hat mir die Frau mit nach Hause genommen und dann kam ich da in eine familiengeführte Oliven Presserei rein. Die haben einen alten Mühlstein drinnen, zwar nicht mehr mit dem Pferd oder mit dem Esel gezogen, sondern mit einem Elektromotor, aber sonst genau noch die alte Presse mit den Granitsteinen. Und da läuft das Öl raus und die ganze Familie hilft da zusammen und füllt es ab. Und die Frau, die mich mitgenommen hat, das war die alte Mama, also die Chefin. Und die haben auch die Etiketten noch selbst aufgeklebt, hat es dann Enkel schon ein bisschen geschimpft, weil sie nicht richtig sauber gemacht. Und die verkaufen das Olivenöl nur an regional, an ihre Freunde bzw. an die Restaurants. Und dann sehe ich an der Wand Bilder von Stauköchen, unter anderem auch ein bayerischer Stauköch. Die holen sich nur hier Olivenöl. Und das hat mich natürlich schon beeindruckt, und was da dahinter steckt, dass man die einfach mitnimmt und dann sagt, ja, Übernachtung wirst du brauchen. Ja schon, aber das Hotel ist ja nichts da und ich weiß nicht wohin. Dann hat sie ihre Freundin angerufen, 10 Kilometer weiter. Da hat sie gesagt, gehst du jetzt hin, die wartet am Ortsrand auf dich. Dann kannst du über Nacht bleiben, du kriegst was zum Essen. Ein warmes Essen und ein Bett. Und hat gesagt, und ich denke, sie hat eine Dusche auch. Das war dann der Weg mit dem Zerfall. Also ich habe schon ausgesehen, oft wie ein Penner. Mhm. Und das war ja so auch mit den mit manche Leute haben ja wirklich wenn ich vor der Kirche gesessen bin, nach dem Gottesdienst, haben die Kälte noch zum Essen gegeben. Also das war, und von den Heiligen Messen, von den 17 Heiligen Messen, war ich 10-mal bei den Italienern, auch einmal in Bayern. Und gerade bei den Italienern hat mich der Pfarrer mit auf den Altar genommen, also Rundbrügel. Der italienische Pfarrer, ein Vater uns auf Italienisch und ich zeitgleich auf Deutsch. Mhm. Und das, wenn dann die Kirchengemeinde und ist und man geht da raus und die fragen mich dann und kurz kein Italienisch nicht. Und da sind doch ein paar dabei, die Deutsch kennen, gerade die ältere Bevölkerung kann auch Deutsch. Die haben das dann übersetzt und
da geht einem das Herz auf und man lernt die Menschen von ganz anderen Seiten
kennen. Und du kommst dir das selber vor, weil wenn du so eine kleine Berühmtheit, weil ich bin durch 3 Dörfer durchgekommen, da haben die gewusst, da kommt jetzt einer, also ein Verrückter. Mhm. Der geht zu Fuß nach Rom. Also so dumm war man mal sein. Also ein Italiener hat mich mal angesprochen, wie viele Leute hast du denn umgebracht, dass du so im Weg gehen musst? Steht auch im Buch, war so.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, und
du hast aber selber. Also das ist so ein Beispiel jetzt für viele wunderbare Sachen, die dir widerfahren sind, wo dir weitergeholfen worden ist. Aber auch du hast anderen weiterhelfen können. Hast du da auch noch ein Beispiel?
Ja. Kurz nach Verona. Bin schon 2 Tage unterwegs, frei eingeschlafen. Kommen in eine Ortschaft, ein bisschen größere, klappert die Pensionen ab, und mal duschen und so, alles voll, bis mir halt eine Pension ein bisschen außerhalb geschickt hat, die hätten noch was frei vielleicht. Und dann bin ich dann hin zu der Pension und die Frau hat relativ gut Deutsch gesprochen. Und ob ich ein Zimmer haben könnte. Und dann sagt sie mir, ob ich Bürger bin. So, ja. Aber ich habe das Zimmer kostet 40 Euro für einen Bürger, das Doppelte.
Ah ja, das schaut, Doppelte.
Da schaut man natürlich schon ein bisschen komisch. Ich sage, ja, hilft ja nichts. Also 80 Euro. Wie zahlt das? Dann habe ich mir gesagt, ich hätte gerne ein Glas Pinot Grigio. Die Den habe ich auch bekommen. 36 Grad warm, gefühlt. Und ja, dann habe ich so mein Buch geschrieben. Und dann habe ich die Frau gefragt, es ist ja jetzt in Italien immer, also Sommerzeit, immer um 18 Uhr Heilige Messe, ob sie mich nicht begleiten würde, weil ich gerne mal die Übersetzung einer Predigt hören möchte, in Deutsch. Ob sie mir lieber da die Predigt vom Vater übersetzen könnte. Dann zieht die Frau vom Leder. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sie wollen mit diesem Verein nichts mehr zu tun haben. Gott ist für sie gestorben. Und ich kann nicht alles wiederholen, ich habe es noch nicht alles geschrieben, was da los war. Ich bin angesessen, habe nicht gewusst, was habe ich jetzt angestellt. Und dann erzählt sie mir, fast genau zur gleichen Stunde, wo ich angekommen bin und bei dir gefragt habe, hat sich 10 Jahre zuvor ihre Tochter mit 31 Jahren vor den Zug geschmissen und hat ihr die einjährige Enkeltochter zurückgelassen. Das letzte Mal war sie bei den Bädern in der Kirche. Punkt. Ja, ist so. Ich habe dann ein bisschen fertig gemacht, ein bisschen Fisch gemacht für die Kirche. Ich habe meinen Rucksack gepackt, meinen Bürgerschrank und bin dann Richtung Kirche. Und ich gehe kurz raus von der Pension, kommt sie, okay, ich gehe mit. Dann ist sie mit mir in die Kirche gegangen. Normalerweise hat sie sich neben mir gesetzt und normalerweise habe ich das immer so empfunden, wenn die, gerade die italienischen Frauen rausgekommen sind, haben jemanden gesehen mit einem Pilgerstock, dann ist er schon, oder mit einem Rucksack, dann ist er schon der Pfarrer auf die Person zugegangen. Der Pfarrer geht auf mich zu, glaubte ich zu meinen, und nimmt die Frau in den Arm. Beide Männer. Ja, der Pfarrer hat die Heilige Messe. Nach der Messe gehen wir beide schweigend nach Hause. Ich wollte sie nicht fragen, was der Pfarrer gepredigt hat. Und sie hat wahrscheinlich auch nichts sagen wollen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mein Buch ein bisschen so geschrieben. Dann kommt sie heraus, bringt mir eine eiskalte Flasche mit der Wirtschaft und meine 80 Euro.
Da ist etwas Großes passiert bei ihr.
Und sagt zu mir, klar, du bist ein guter Mensch, ab heute gehe ich wieder in die Kirche. Ab heute gehe ich wieder in die Kirche. Das geht mir immer noch neu, was? Dass ich genau
durch. Ja, genau zu dem Zeitpunkt.
Verschwanden weg, genau zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Durch immer.
Ja.
Das ist so.
So als bist du da hingeführt worden.
Ja, so ist es vorgemacht. Oh,
genau. Ja. Schön.
Ja, treibt mir jetzt noch die Tränen in die Augen. Ich glaube, man merkt es an der Stimme.
Die Pilgerreise hat dich nachhaltig verändert. Wie würdest du den Gerhard vor und wie nach der Reise beschreiben?
Vor der Reise, da ist wie jeder andere Mensch, der mal im Geschäft steckt.
Der im Geschäft
der steht? Im Geschäft steht und sich um eine Familie kümmert und seinen Job macht. Und ein bisschen so der Patriarch ist, auch die Kinder, so Jungs, so geht das nicht. Also wir haben unsere Kinder schon an der langen Leine gehabt, aber man hat dann schon so, wenn es nicht funktioniert hat. Und danach habe ich gelernt, und das ist bis jetzt, habe ich es auch beibehalten, ich höre meine Kinder mehr zu. Ich höre andere Leute mehr zu. Wenn man in Führungsposition ist und entscheidet, dann Hör es dir nicht so. Ich habe mir eines angewohnt. Ich höre mir hier 3 Minuten zu. Wenn der Mensch mir innerhalb von 3 Minuten nichts zu sagen hat, stehe ich auf und gehe. Ich diskutiere nicht mehr, ich mache nichts mehr. Ich gehe einfach. Mir ist die Zeit dann zu schade. Aber genau mit dem System habe ich Leute kennengelernt. Man muss nur Gespräche zulassen. Und auch von wildfremden Leuten Gespräche zu lassen. Und ich habe gelernt, Fremden zu vertrauen auf der Bürgerreise. Mhm. Das war für mich schon ein riesen Quantensprung. Mhm. Das Vertrauen ist für mich, also ein Fremdenvertrauen, ist für mich schwierig. Naja gut, ich bin Oberpfälzer. Da ist mir eher ein bisschen zurückhaltender gegenüber Fremden. Mhm.
Und das hat sich sehr verändert.
Das hat sich verändert. Mhm.
Du hast wahrscheinlich auch ganz andere Begegnungen seither. Ja. Oder ziehst andere Menschen an.
Ja, das ist vielleicht richtig. Ich ziehe andere Menschen an und ich weiß auch nicht warum. Mhm. Die erzählen mir einfach alles. Mhm. Also schon mal gesagt, halt, stopp, ich bin gut weiß. Alles möchte ich auch nicht wissen.
Ja, das glaube ich. Was überrascht dich heute am meisten an dir selbst? Oder denkst du dir jeden Tag eigentlich, wieder?
Nein, eigentlich trotz allem Stress, was ich habe, die absolute Gelassenheit. Also es ist, ich kann mich zwar noch ärgern, aber nicht mehr so wie früher. Mhm. Und dann ist es auch mal so, mein Gott, das ist halt so. Nur 5 Grad sind richtig nicht auf, das ist dein Leben. Und früher hätte es das nicht gegeben, also wenn ich jetzt sage, meine 5 Kinder, ich war immer unterwegs, die hat meine Frau alleine erzogen. Mhm. Und heute, wenn mein Enkelkind, egal was es ist, allein das zeigt einfach liegen und stehen und spiel mit dir oder gib mir mit dir ab, weil meine Frau auch gesagt hat, unsere, die Zeit, das Jahr, was du für die Enkelkinder aufwendest, das hast du bei unseren Kindern die letzten 30 Jahre gemacht.
Mhm. Das ist aber generell ein bisschen ein Phänomen bei Eltern und Großeltern, oder?
Wahrscheinlich. Und jetzt habe ich das Phänomen so erlebt. Aber das ist wirklich schön. Mhm. Und die Zeit nimmt man einfach. Ja. Ich nehme einfach Zeit.
Und mehr Gelassenheit ist bestimmt auch besser für dein Herz.
Ja, das ist ja voll. Besser war, wenn sie das Rauchen aufhören. Würde. Aber nachdem, dass ich weiß, dass ich 96 bin, also ist das eigentlich
okay. Woher weißt du, dass du 96 wirst?
Das habe ich schon vor 30 Jahren gesagt, dass ich 96 bin. Und meine Frau wird 96, halb.
Und ihr seid ein halbes Jahr auseinander?
Wir sind ein halbes Jahr auseinander und sie wird 96, halb, also wo ich mich sowieso nicht aushalte.
Schöne Vision. Über das haben wir schon gesprochen, ja. Warst du jemals ernsthaft in Gefahr auf deiner Pilgerreise? Hattest du manchmal das Gefühl, jetzt ist da etwas oder jemand, was dich besonders beschützt?
Ja, also in Gefahr, wenn man dem Italienischen nicht mächtig ist und da eine gesperrte Zone durchläuft, weil er Treibjagd ist und dann Kugelpfeife erst, dann wird er schon ein bisschen anders stellen, nochmal, dass er Jäger rauszogen, beziehungsweise die haben die Jagd unterbrochen, bis ich da durch bin und dann haben die weitermacht, erst mal rausgekommen. Mhm. Und dann, kurz vor Arrivetta, wenn ich war das, da muss man sich vorstellen, bei uns, also Gemeindeverbindungsweg, der war ein bisschen so, war targetiert, weil ein bisschen so durch Sträucher und Bäume durchführt. Und dann steht da auf einmal so eine schwarze Frau, tut deutlich, 500 Meter weiter wieder rein. 500 Meter weiter wieder rein, 500 Meter weiter 3, dann haben wir schon gedacht, ja, du bist jetzt. Ich habe schon Vermutung gehabt, und dann bremst der Wagen, der Carabinieris, der eine steigt aus, der andere mit Maschinenpistolen im Anschlag, was ich da mache, dann habe ich meinen Pilgerausweis, meinen Personalausweis raus, und dann haben die zuerst einmal meinen Rucksack durchgesucht. Da habe ich natürlich meine Herztabletten gehabt. Da haben die gesagt, ist die vielleicht noch Drogen oder sowas, was ich da habe, vielleicht verkauft. Da machst du es denen mal klar, Gott sei Dank haben die gut, relativ gut Englisch gesprochen.
Die haben gut Englisch gesprochen.
Und dann mit dem Höchelweg und dann hat sie das, dann haben sie dann mal Pfefferspray gefunden. Ja, das war aber, das ist aber wichtig, wenn man pilgert, für die Wollschule, gerade in Italien, habe ich einmal gebraucht. Und ja, dann haben sie mir das erklärt, dass das eigentlich ein Sperrbezirk ist, da ist Prostitution, Zuhälterei, Drogenhandel, Flüchtlingsproblem. Und ich bin da mittendrin und das hat dann gesagt, also für den Lohnfolger ist das jetzt nicht so unbedingt gut. Und
passt wie ein
Bisschen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sie gehen in die Richtung, ja, nicht mehr. Ich habe gesagt, sie gehen überhaupt keine Richtung mehr. Sagte mir vorne, das ist das Mal, weil ich gefahren worden bin. Ich habe mir die 5 Kilometer aus dem Sperrbezirk rausgefahren und dann haben sie zu mir noch einen Aussteiger lassen, haben sie alle gesagt, jetzt sind sie sicher eine gute Weiterreise nach Rom.
Haben die nicht später noch, ich glaube, ich erinnere mich an diese Stelle, haben die nicht später nochmal nachgeguckt, ob du auch wirklich gut angekommen bist im nächsten Ort?
Im nächsten Ort, da haben die nochmal nachgeschaut, tatsächlich. Das, was in der deutschen Polizei vielleicht nicht macht, aber die haben gesagt, okay, der ist so verrückt und
was wie ein Wesen von einem anderen Stern.
Also die haben mich schon ein bisschen angeschaut. Also der Bauch war natürlich dementsprechend und die Haare und Kleidung natürlich, um das vielleicht einmal deutlich zu machen, als mit meiner Frau dann am Abend bei der Rückkehr in München vom Bahnhof abgeholt hat.
Ja.
Hat sie als allererstes gesagt, schmeißen wir mal die Jacken hinten in den Kofferraum rein. Und dann zu Hause bei der Haustür rein, sagt sie, ich glaube, du gehst einmal gleich in unseren Waschraum und schmeißt mal die Wand rein. Es war dann in der Nacht um 1, da habe ich richtig mal in meiner eigenen Dusche geduscht. Und dann hat mir meine Frau noch, also mal ganz schwierig, mal eine Kartoffelsuppe gemacht. Da habe ich eine Eisung gehabt.
Das sind dann so Momente, die vergisst man sein Leben lang nicht mehr. Nein, das ist dann auch Glück, ganz ein besonderes Glück in diesem Moment.
In der freien Morgens eine Kartoffelsuppe.
Ja. Wie war denn, weil eine Pilgerreise macht man ja, weil man ein Gläubiger ist. Wie war dein Verhältnis zu deinem Glauben, zu Gott, vor der Reise? Und wie hat sich diese Pilgerreise auf deinen Glauben ausgewirkt?
Glaube ich, Mensch, war ich immer schon ein Christ. Was ich aber halt im Laufe der Zeit mit der katholischen Kirche verkadert, mit der Amtskirche. Und was halt alles vorgefallen ist. Das hat mich dann irgendwann getroffen. Und die Berichterstattung durch die Medien, da habe ich dann auch gedacht, Mensch, das sind doch nicht jeder Ordensfrau oder jeder Ordensmann oder jeder Priester ist ein Übeltäter. Also, das ist fast schon ein Massen, ist der nicht mehr. Aber trotzdem haben wir halt das, haben wir alles nicht so richtig gut. Und dann da habe ich auch voll überlegt, ob du schon bist. Also, ich habe schon den richtigen christlichen Glauben.
Das war so dein eigen, also dein persönliches Finden von Gott und dass du da schon richtig unterwegs bist.
Ja, aber da ist mein Leben lang eigentlich richtig unterwegs für mich. Warum haben gesagt, dass so weit oft ein Herr von Engeln wahrscheinlich noch mir nachgeschickt hat, denke ich auch, dass das alles so sein hat müssen. Dass ich da eh, oder ich habe. Ich weiß jetzt nicht, wo mich meine Wege hinführen. Ja. Früher habe ich meine Wege geplant. Also jetzt machst du das, mach ein Haus, dann hast du Haus, dann hast du Firma auf und. Und heute lege ich mich zurück. Ja, ich nehme es. Herrgott, vergeht's Gott. Ich nehme es, was ist.
Also Vertrauen nicht nur Fremden gegenüber, sondern auch ein anderes, tieferes Gottvertrauen.
Ich konnte es mir eigentlich auch beantworten. Achso, vom Sterben habe ich, vom Tod habe ich Angst.
Vom Tod hast du keine Angst?
Ja. Das ist für mich.
Mit der Pilgerreise dann passiert, dass du vor dem Sterben keine Angst hast? Oder war es vorher
das
schon?
Das war vorher schon, aber da sage ich dann schon, ich habe einfach Angst. Ich weiß, dass ich beschützt bin, ich habe eine liebe Familie da.
Ist eigentlich.
Ich hab 5 nette Kinder, die gingen alle eher an mich. Ich habe eine liebe Frau, die bei mir seit 38 Jahren erträgt.
Das hört sich an wie das höchste Glück auf Erden.
Für mich ist es so.
Mhm. greifen wir noch einen besonderen Moment heraus, das Ankommen in Rom. Auch da erinnere ich mich, dass du, glaube ich, wahrscheinlich schon fast die letzten Meter gedacht hast, du schaffst es nicht mehr, wie es ja oft auch bei so einem Marathonlauf ist, dass dann die, die da teilnehmen, meinen, das letzte packen sie nicht mehr. Und du hast es aber doch geschafft.
Die letzten 500 Meter laufen oben in Zeitlupe. Wie in Zeitlupe. Der tat alles weh. Also, wirklich. Krämpfe in die Fest. Durch Magnesium und Kalziummangel. Teilweise taube Oberschenkel. Das Kreuz tat weh. Einen umsichtigen Italiener, wo ich zum Verdanken, der hat mir einen Rucksack gewischt, damit ich nicht bei Laut über Kreuzung ring. Und Rom ist ein bisschen verkehrt gewesen. Mhm. Und dann gehst du rauf. Und dann kippst du nicht hin. Und dann stehst du einmal am 4. September um 9.59 Uhr.
Abends.
Alleine. Komm, Schweiß. Immer da. Ein Karabinieri hat zum Verdanken, dass das Foto da entstanden ist. Niemand da. Genauso. Komisch. Genauso wie ich bei Jäger habe, bin ich Leute gekommen. Das war schon was. Also.
Der größte Moment der ganzen Reise.
Ja, ich habe mir gefragt, so kann sich vielleicht der Rainer Messner gefallen, weil er ohne Sauerstoffmaske am Montero, das dafür stehen ist. Für mich war das unerreichbar. Raucher, Übergewicht, unsportlich. Meine Frau fast alle gedacht, telefoniert, dass ich weiß, was ich bin und so. Ich sage, Gisela, ich wohne nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sag mal, ich da oder? Sagt sie, jammert mir nichts für, ich sag's dir selber eingebracht. So ist das. Mhm. Aber das ist, und dann. Ja. Dann genießt es von mir. Ich weiß nicht, wie lange dass ich keine Zeitgefühl, wie lange dass ich vor dem Gitter am Petersplatz da geguckt bin. Vogelbach. Mir hat aber dann nichts mehr weh.
Alles weg, alle Schmerzen weg.
Da fällt alles runter. Mhm. Kann man sich nicht vorstellen, wie ich wenn die ganze Nacht noch dein Leben mitgeschleppt hat, so ist mir gegangen, alles weg. Mhm. Hirnfrei, kopffrei. Klasse.
Und dann hattest du noch so ein spezielles Erlebnis, denn du hast ja wieder mal eine Übernachtung gebraucht.
Oh Mann. Man muss sich das mal vorstellen, ich war 6 Jahre zuvor, war ich mit meinem Sohn, haben wir Männer, Vater-Sohn-Ausflug gemacht, sind wir beide mit einer Reisegruppe nach Rom, 5 Tage. Also in der Früh, um 9 Uhr bis Mittag war ein Programm und danach war ein Freitag. Und das Hotel ist in der Nähe vom Petersplatz. Also 5 Sterne-Schuppen. Und.
Das ist eigentlich schon cool, oder? Nach so einer langen Pilgerreise ein 5-Sterne-Schuppen.
Ja, aber das Hotel habe ich gehört und denkt, okay, dann gebe ich nicht. Also komme ich da rein. Da ist noch ein Motzki Wurm da. Jeder schaut mich ein bisschen so von der Seite. Und ich wollte gerade fragen, dann sagt er zu mir, zuerst auf Italienisch, entspricht wohl, also das Haus, ihr Haus entspricht wohl nicht meinem Budget oder irgendwie. Also in meinem früheren Leben hätte ich gesagt, ich hätte gepackt und hätte mir über den Tresen gesungen. Aber da bist du so weit und so gelassen und mein Gott. Ich habe mich umgedreht, bin rausgegangen. Ich hinter der Pinste jetzt am Petersplatz dort, aber das ist mein Zauberstein. Fast schön in der Jena, gehst du nochmal an. Gehen wir nochmal an so einen Schuppen vorbei, so einen Nobelschuppen. Und wenn ja, da brauchst du nicht fragen. Da steht der Portier heraus und sagt, sind Sie Pilger? Gleich sofort auf Deutsch. Ja, brauchen Sie Unterkunft. Ja, nimmt mich mit rein, Nachbartier ist drin. Bringt mich der Nachbar aufs Zimmer, sagt, das haben wir dir vom Lucky mal alles morgen machen. Ich habe häufig in der Nacht oder halb zwölf gekommen, habe mir zwar schon einmal gedacht, ja, frühstücken kannst du mal in der Früh, wasch dich mal und machst dir Ding. Und dann komme ich von der Dusche raus, klopft es am Zimmer, Roomservice. Und der Roomservice habe ich bestellt. Da steht der Nachbar da draußen mit Parmesan, Honigmelone, Früchte, Flaschen Rotwein und nicht zu vergessen eine Flasche Champagner. Ich habe mich bedankt, ich habe was zum Essen gebracht, am nächsten Tag habe ich dann gefrühstückt. Und dann bin ich in Petersdom gegangen und habe meine Gebete, was mir die Leute aufgetragen haben, die nichts von mir wollten, also gar Geld nicht wollten, sondern Bettler beim Vater unser. Das habe ich dann auch gemacht.
Vielleicht zu dem Hotel nochmal.
Und du, dann, der dann Name, war ich viel durch, dann fahre ich viel durch Hütten. Und dann.
Und du hast damals noch erzählt, der Name des Hotels, der hat mich dann doch
auch überrascht. Erst weil ich ausgeschickt bin, habe ich dann nach vier Tagen, dann habe ich oben im Zimmer steht 150 Euro Übernachtung pro Tag und fliegt dann mit Frühstück. Ich habe mich schon auf eine Summe eingestellt und dann gibt er mir den Zettel und sagt, ich hoffe, Sie sind mit der Summe einverstanden. Pro Übernachtung 40 Euro, Essen und Trinken frei. Und da habe ich schon mal gesehen, was für ein Hotel. St. Petra.
Noch ein wunderbares Geschenk zum Ende deiner Pflegereise. Ja. Also da weiß man dann doch, dass man. Also,
vielleicht hat er deshalb auch, damit er im Bettel drin steht oder dass er vielleicht Kunden bringt. Aber die sind wirklich so herzlich. Also, so wie ausgeschaut, wenn man sieht auf die Fotos. Also, ich weiß nicht, ob ich mich selber mitgemacht habe.
Man verändert sich dann selber auch wieder großzügiger.
Ja.
Schaut doppelt und dreifach hin.
Ja, und man wird großzügiger mit Zeit. Man nimmt die Zeit für Freunde. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich Zeit nimmt. Und die Zeit hat man nicht.
Wird man auch hilfsbereiter?
Ja, definitiv. Wirklich, ist so.
Du planst ja schon wieder deine nächste Pilgerreise und auch die ging interessant los. Du hattest ein bestimmtes Ziel und dann hattest du einen Traum, weshalb du dann dein Ziel geändert hast.
Ich wollte nach Jerusalem gehen.
Nach Jerusalem? Wie lange würden wir denn da gehen?
Ja, so ein knappes Jahr.
Ein knappes Jahr?
Es sind 3627 Kilometer, so ungefähr. Und da war es eine große Richtung. Und dann habe ich Syrien sowieso im Schiff übernommen, dann runter. Und so. Das war eigentlich das gewesen. Und dann habe ich geträumt. Von Fatima. Dann bin ich aufgewacht, alles in den Haufen geschmissen und jetzt plane ich. Von Schwandorf über Lourdes, Santiago de Compostela und Fatima ist das Insel 2600 Kilometer, 120 Tage. Hoffe, dass ich runtergehe.
Also 120 Tage und wie viele Kilometer?
2600.
Wie hat sich das im Traum geäußert? Fatima. Es war einfach in deinem Kopf, du bist in der Früh aufgewacht und hast gewusst, Richtungswechsel.
Richtungswechsel. Ich mache da hin, ich gehe da hin. Ich weiß auch nicht warum, den gehe ich mir darüber nach.
Aber deine Reise hat bereits begonnen.
Im Kopf schon. Und ich habe aber diesmal, da hat mich mein Verleger ein bisschen angeregt und gesagt, Gerhard, schreib bitte die ersten Seiten, warum du überhaupt gehst. Fang an, sag ich, mit dem Traum. Fang an, was da so in Sinn kommt. Und der Weg, ob ich weiß, überhaupt nicht scharf ist, gesundheitlich. Was kommt auch nicht so? Welche Richtung schon gehe ich? Es gibt drei verschiedene Sachen. Und ich gehe halt einfach los. Ich gehe einfach los.
Es sind nicht Fragen, die dich wirklich beschäftigen.
ich weiß nicht, warum das ich gehe. Also ist nach Rom, das war meines Ansichts, weil ich ein gutes Leben gehabt habe bis jetzt und alles gut gegangen ist und ich wollte da runter gehen nach Rom. Aber in Rom angekommen ist das, war das eigentlich, weil ich dann da hingegangen bin und dann nach 3-4 Monaten habe ich dann zu meiner Frau gesagt, so, ich gehe nach Jerusalem. Hat sie mich schon ein bisschen so geschaut. Und sie weiß, dass ich das brauche. Das wissen meine Kinder. Die haben auch ein ganz anderes Verständnis. Die sagen, ja, das, unser Vater ist, wird auf seine alten Kabel ist ja ganz cool. Eigentlich, das Interessanteste war, dass die Freundin von meinen Kindern, die haben, hey, was macht der Vater, hey, ist ja ganz cool. Der marschiert da los und wir haben ihn über Facebook und über beobachtet und ich habe Facebook voll gehabt, weil ich dachte, wer ist das alle? Bis mir meine Kinder gesagt haben, das ist ihr Freund und das ist die Freundesgruppe und das Mal habe ich gesagt, wenn ich das mal gehe, wird es keine Facebook-Eintrag geben. Damals will ich wissen, wo ich bin und ansonsten mache ich den Kopf frei und laut ist auch mit sagen immer, warum dass ich da überhaupt da gehe. Das weiß ich noch nicht. So richtig. Warum? Das zügt mich da hin, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was auf mich passiert. Oder wie auch immer.
Ja. Du wirst beschützt sein.
Davon gehe ich aus, sonst wäre mir das nicht eingefallen. Also, außer ich bin so krank, dann ist das auch ein Zeichen, dass es nicht so ist.
Ja.
Also das ist. Weil es ist.
Hast zum Schluss unseres Gesprächs für die Menschen, die da jetzt zugehört haben, noch einen Tipp, wie sie mehr innere Ruhe finden und vielleicht auch so das Glück für sich?
Das Beste ist, wenn man sich vor Einflüssen, weil unter der Zeit so wichtig scheinen, bei Internet, Facebook und Twitter oder was auch immer. Die Leute glauben, dass das Kommunikation ist. Kommunikation ist, wie soll ich, wie wir zwei leben miteinander. Und da sollten die Leute eigentlich dazu finden. Die sollten reden miteinander. Angesicht zu Angesicht. Na, Kinder nicht so viel Schmarrn, außer dass man beschimpft sie leichter über Facebook. Wenn man von Angesicht zu Angesicht, dann sagt man Kompromisse. Also das kann irgendwer gut hat. Und ich kann die Leute mal sagen, schaut es einfach ab. Schaut weniger Fernsehen oder nehmt sich wirklich eine Literatur oder eine Presse vor, weil es einigermaßen sicher sein kann, dass das ist, also dass die einigermaßen die Wahrheit bringen und vor allen Dingen in sich reinhören. Einfach einmal, ich mag es zweimal noch, in der Früh und auf Nacht, bevor es aus dem Körper geht und auf Nacht, wenn ich nach der Arbeit mache, ich meine Meditation. Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, weil ich drauf bin, habe ich den Kopf frei fürs Nächste.
Ganz herzlichen Dank und alles erdenklich Gute für deinen weiteren Weg. Und ich glaube, wir werden auch da in Verbindung bleiben, denn bei dir bleibt es spannend.
Isolde, danke für das Interview. Das war jetzt richtig nett. Und schauen wir mal, was kommt.
Schauen wir, was kommt.
Möge uns daher beginnen.
Genau. Danke.